ARD Podcast.
Noch bedecken große Treib- und Packeisflächen die Arktis. Aber das Eis schmilzt. Die Temperaturen steigen hier schneller als irgendwo sonst auf der Erde. Klimaforscher und Umweltschützer blicken mit Sorge in die Arktis. Auch weil durch das Schwinden des Eises ein Seeweg in den Fokus rückt, der jahrhundertelang nur Abenteurern und Forschungsexpeditionen vorbehalten war, die Nordostpassage. Eine Route, die für die weltweite Handelsschifffahrt große wirtschaftliche Vorteile verspricht oder besser gesagt versprach. Denn die Strecke von Norwegen nach Ostasien entlang der sibirischen Küste ist seit den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges so gut wie abgeschnitten. Geschichte, Gegenwart und Bedeutung der Nordostpassage, der eisigen Abkürzung, heute im Hamburger Hafenkonzert. Herzlich willkommen zur 3618. Sendung. Ich bin Anja Grigoleit. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Die Nordostpassage, dieser sagenumwobene Seeweg durch das Nordpolarmeer, ist heute das Thema im Hamburger Hafenkonzert. Im Mare Verlag ist in dieser Woche ein neues Buch erschienen mit dem Titel Nordostpassage, Geschichte eines Seewegs. Der Autor, Andreas Renner, Historiker und Professor für Russland-Asien-Studien an der Uni München und jetzt hier im Studio. Moin, Herr Renner.
Moin.
Über die arktischen Gewässer von Europa nach China rund 6500 Kilometer, das war ja jahrhundertelang ein Traum von Seefahrern. Einer der ersten, der es probierte, war der Niederländer Willem Barents Ende des 16. Jahrhunderts. Was trieb ihn an?
Also es ging um Geld. Also finanziert wurde die Reise oder die Expedition von Kaufleuten in Amsterdam. Und die Idee dahinter war eigentlich der Seeweg nach China, womit aber auch Indien und Japan gemeint war. Und warum macht man das? Weil der Seeweg im Süden durch die spanische und portugiesische Konkurrenz monopolisiert ist. Also man muss einfach dann sehen, dass man eine Alternativroute findet. Und da ist halt die Vorstellung, dass man Eurasien oder auch den amerikanischen Kontinent im Norden umschiffen kann. Und man lässt es dann die Seeleute ausprobieren.
Auch Kolumbus ist ja letztendlich aus wirtschaftlichen Gründen mal losgefahren, um einen kürzeren Seeweg zu finden. Aber im Nordpolarmeer da oben war ja Eis. Hat man gedacht, dass man da durchkommt?
Also man wusste eigentlich gar nicht, was einen erwartet. Man wusste, dass es kälter ist und dass es Eis gibt. Man denkt aber, dass es nicht schlimmer wird als im Nordatlantik. Also Grönland war bekannt, Skandinavien. Und man denkt, das geht eigentlich so weiter. Man kommt da durch mit diesen Galeonen des 16. Jahrhunderts. Man kommt auch durch die Barentssee. Aber dahinter, hinter der Insel Novaya Zemlya, also die liegt so nördlich des Urals, herrschen eben ganz andere klimatische Verhältnisse und da kommt man schlichtweg mit den Schiffen nicht durch. Aber das wusste man nicht und Barents, der ja auch überwintern muss, ist eigentlich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Extremsituation und kommt dann ja auch ums Leben.
Und nochmal ganz kurz, eher ums Leben kommt. Wie waren diese Expeditionen ausgestattet? Wie ist man losgefahren dann in den Niederlanden?
Man bereitet sich vor wie für eine Nordatlantik-Expedition, also mit Wollsocken und was man so braucht für den nordeuropäischen Winter. Aber Temperaturen von minus 30, minus 40, minus 45 hat man einfach nicht auf dem Schirm, wie man heute sagen würde. Das heißt, der Proviant friert ein, teilweise Metall bricht und man friert wirklich erbärmlich, weil diese Wollsachen einfach nicht taugen.
Wie weit ist Barents denn das erste Mal überhaupt gekommen?
Beim ersten Mal versucht das im Süden von Novaya Zemlya, also diese Insel, ungefähr die Grenze zwischen Europa und Asien, und kommt nicht durch. Und die letzte, berühmteste Expedition, berühmt, weil er sie eben nicht überlebt, da versucht er was Neues, indem man nördlich von Novaya Zemlya, also das sind dann so 72 Grad Nord, also schon ziemlich weit im Norden, da rumfährt. Und das klingt verrückt, aber Barents hat eigentlich die Idee, dass im Sommer, je weiter man nach Norden kommt, es immer weniger Eis gibt. Wegen der Mitternachtssonne einerseits und weil er glaubt, dass Eis im Wesentlichen Süßeis ist und deswegen aus den Flüssen kommt. Und deswegen denkt er, wenn er nur weit nach Norden kommt, es ist eisfrei. Und man denkt tatsächlich, wenn man erstmal um Novaya Zemlya herum ist, dann braucht man noch so 2-3 Tage zum Pazifik. Tatsächlich sind es ja noch 6000 Kilometer ungefähr.
Was war bis dahin denn überhaupt schon bekannt? Weil Barents gilt ja auch als der Entdecker Spitzbergens. Wusste man überhaupt, was da einen da oben erwartet? Oder dachte man eigentlich so, Mensch, nach der Nordspitze von Norwegen, da kommt nicht mehr viel außer Eis?
Man rechnet mit Eis, man rechnet nicht mit diesem massiven Packeis. Also Spitzbergen wird von Barents als dem ersten Europäer entdeckt. Aber Wikinger waren möglicherweise da, skandinavische Walrossjäger auch russische, in Anführungszeichen, Jäger, kannten diese Inseln, aber auf den Karten wird es eingezeichnet eben erst durch Barents. Aber man hält es auch sehr lange für einen Ausläufer von Grönland eigentlich.
Sie sagten zu Anfang, die Niederländer sind eigentlich losgefahren aus wirtschaftlichen Gründen. Was wollte man handeln dort?
Also die gleichen Gründe, die Kolumbus angetrieben haben. Gewürze, Farbstoffe, alles, was so dieser exotische asiatische Markt hergibt und was eben besonders große Profite verspricht für Gewicht.
Barents war ja nicht der einzige. Also Stück für Stück wurde die Nordostpassage immer weiter entdeckt oder hat man eigentlich irgendwann mal überlegt, auch, nee, vielleicht geht das auch gar nicht, wir geben es auf?
Man gibt es eigentlich auf im frühen 17. Jahrhundert und das hat zunächst damit zu tun, dass der Seeweg im Süden frei wird. Also England und die Niederlande werden einfach starke Seemächte und können sich gegen Portugal und Spanien durchsetzen. Das heißt, um Südafrika und um Südamerika segeln. Und der zweite Grund ist die Eroberung Sibiriens durch das Zarenreich. Und das ist im späten 16. Jahrhundert eben noch nicht der Fall. Aber im 17. Jahrhundert blockt Russland das im Grunde genommen ab. Und das dritte ist die sogenannte Kleine Eiszeit, die, ja, man kann es nicht genau datieren, aber auf jeden Fall im späten 16. Jahrhundert sich immer stärker bemerkbar macht. Also es wird tendenziell immer schwieriger, dort durchzukommen.
Ein zweiter Name, der heute ja noch vielen bekannt ist im Zusammenhang mit der Nordostpassage, auch weil nach ihm auch eine Meerenge und eine Insel benannt wurden, ist der Däne Vitus Bering. Der war im Dienste der russischen Zaren unterwegs, ne?
Ganz genau, Kapitän aus Dänemark. Das ist aber nichts Besonderes. Das ist ja die Zeit von Peter dem Ersten, Peter dem Großen, der im großen Stil Fachkräfte abwirbt in Westeuropa. Ärzte, Ingenieure und eben auch sehr viel Marineoffiziere, weil Russland bis dahin ja keine Flotte hatte. Und es ist ja eines der Lieblingsprojekte von Peter, war diese Flotte aufzubauen. Das kann man aber nur, wenn man auch Seeleute hat, die diese Schiffe navigieren können, die Mannschaften ausbilden können. Und Bering war einer von denen, der sich im Krieg gegen Schweden dann eben hochdient.
Hat Bering dann das hauptsächlich von dem westlichen Teil Russlands angefangen zu entdecken oder ist er eher von Osten gekommen, von Sibirien?
Von Osten. Das ist eine ganz abenteuerliche Geschichte, weil er ja erstmal von Petersburg durch ganz Eurasien zu Fuß, mit dem Schlitten, mit Pferden reisen muss. Also die Hinreise ist eigentlich sehr viel aufwendiger und auch viel gefährlicher als die eigentliche Expedition. Zumindest die erste verläuft dann relativ problemlos, ohne große Schwierigkeiten. Aber der Weg dorthin und auch erstmal ein Schiff zu bauen an der Ostküste des Zarenreichs am Pazifik, das war eigentlich die viel größere Herausforderung.
Und ist man dann eigentlich gleich einmal komplett durchgefahren oder musste man zwischendurch überwintern?
Also es gibt zwei Expeditionen von Bering. Die erste ist die erste Kamtschatka-Expedition. Kamtschatka deswegen, weil man in Kamtschatka oder auf Kamtschatka dieses Schiff baut und dort startet. Da fährt man einfach die Küste entlang nach Norden bzw. nach Nordosten, gelangt dann in die später sogenannte Beringstraße. Und Ende August, der Winter fängt an, Treibeis, Nebel und Bering kehrt dann um. Tatsächlich war er kurz vor der amerikanischen Küste, aber er wusste das nicht. Und er möchte einfach nicht riskieren, festzufrieren im Ozean und kehrt dann zurück. Die zweite Expedition, die dann Bering nicht überlebt, ist dann in den 1730er Jahren. Da macht Bering den Fehler, dass er von Kamtschatka direkt nach Osten segelt, weil er meint, Amerika ist gleich um die Ecke und braucht sehr viel länger, um die Küste dann zu erreichen. Er erreicht sie, also die neue Entdeckung Amerikas, und muss dann aber eigentlich auch sofort umkehren und schafft es aber nicht zurück nach Kamtschatka, sondern er strandet irgendwo auf einer einsamen Insel und ein Drittel der Mannschaft kommt ums Leben, ans Skorbut.
Wer war denn dann wirklich der allererste, der es einmal komplett durchgeschafft hat?
So wie Sie die Frage gestellt haben, muss ich sagen, das war ein Kosake im 17. Jahrhundert, Dierzhniow, der von der Weißmeerküste kommt und in Etappen eigentlich der erste ist, der fast die gesamte Nordostpassage durchfahren ist. Also erst im Westtal, dann wandert er als Eroberer Sibiriens immer weiter nach Osten. Und er ist derjenige, der tatsächlich gut 80 Jahre vor Bering als erster die Nordostspitze Asiens auch umsegelt. Aber wer wirklich in einem Stück durchgefahren ist, das ist Adolf Nordenskiöld, dieser schwedische Entdecker, 1870er Jahre.
In wessen Auftrag war der dann unterwegs?
Im eigenen Auftrag. Also Nordenskiöld ist eine ganz interessante Gestalt, damals schon berühmter Polarforscher, Grönland, Spitzbergen. Das ist einer seiner Lebensträume, diese Nordostpassage zu meistern. Er ist Wissenschaftler, wenn ich mich richtig erinnere, Geologe. Man hat also ein sehr starkes wissenschaftliches Interesse. Er bleibt auch überall stehen und macht Messungen, Bodenproben. Das ist ihm wichtig. Finanziert wird das Ganze von der schwedischen Krone und jetzt wird es interessant, von sibirischen Kaufleuten. Also auch hier wieder das ökonomische Interesse, das sehr stark bei Nordenskiöld auch präsent ist. Bei ihm persönlich nicht, aber er braucht natürlich Geldgeber, die das unterstützen. Das ist einmal der König und sibirische Unternehmer.
Nach Wilhelm Barents und Vitus Bering kamen aber noch einige andere, bevor es dann gelang, zum ersten Mal komplett die Nordostpassage zu durchqueren. Von einem hören wir gleich hier noch im Hamburger Hafenkonzert. Wenn Sie alles nachlesen wollen, das Buch Die Nordostpassage von Andreas Renner ist bei Mare erschienen, hat 272 Seiten und kostet 28 Euro.
Für mich war der sibirische Seeweg nichts anderes als eine nüchterne Schifffahrtslinie mit einer Reihe von Handelsplätzen, von denen aus die natürlichen Reichtümer Sibiriens direkt zu den europäischen Märkten und Fabriken gebracht werden konnten.
Das schrieb der schwedische Arktisforscher Adolf Erik Nordenskiöld in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber so einfach war es ja nicht mit dem nördlichen Seeweg entlang der eisigen Küste Sibiriens. Nordenskiöld war Polarforscher und Kartograf und letztendlich war es seine Neugier als Wissenschaftler, die ihn antrieb, die Nordostpassage zu suchen.
Der Ozean von der Mündung des Jenissei-Flusses in Sibirien bis zur Tschaunbai ist noch nie vom Kiel eines wirklich seetüchtigen Schiffes und noch weniger von einem Eisbrecher gepflügt worden. Vielleicht könnte man die Lösung eines jahrhundertealten geografischen Problems auf dieser Expedition finden und außerdem hydrologische, geologische und naturwissenschaftliche Forschung machen.
Nach einigen Erkundungsfahrten ging es dann im Juli 1878 mit der Vega, einem Walfänger aus Holz, verstärkt mit Stahlblech, und einer 60 PS Dampfmaschine los. Kapitän war Luis Palander.
Bis jetzt verläuft die Fahrt ja reibungslos. Genau wie geplant.
Wir haben uns bei den Vorbereitungen auch die größte Mühe gegeben, Herr Kapitän.
Da vor uns liegt die Jugorstraße. Hoffen wir, dass wir auch sie unbehelligt durchfahren können.
Ja, hoffentlich macht uns auch das berüchtigte Karische Meer mit seinem Treibeis keinen Strich durch die Rechnung.
Zunächst machte das Eis aber keine Probleme.
Wir haben wirklich ungewöhnliches Glück, Herr Nordenskiöld. Jetzt haben wir schon die neusibirischen Inseln hinter uns und machen rasche Fahrt auf das Kap Schelakski zu.
Ja, aber was tun wir, wenn uns der Winter noch kurz vor dem Ziel überrascht? Das macht mir Sorge, Kapitän Palander.
Zu Recht, wie sich herausstellte.
Schon 5 Tage dieser eisige Nordwind. Und ringsrum nichts als Eis. Wäre der Frost nur wenige Stunden später gekommen, dann hätten wir die nahe Beringstraße erreicht und damit unser Ziel in nur einem einzigen Sommer.
Der Wind braucht bloß umzuschlagen. Von Süden zu wehen, nur ein paar Stunden und das Eis schmilzt.
Aber stattdessen wird die Eisdecke von Stunde zu Stunde dicker.
Wenn wir nur einen Tag früher hier gewesen wären, dann hätten wir das Polarmeer schon hinter uns und wären auf dem Weg nach Hause.
Monatelang steckte die Vega nordöstlich der Beringstraße fest. Erst im Juli 1879 gab es freudige Nachrichten an Bord.
Das Eis schmilzt! Das Eis ist auf!
An der Küste?
Ja! Ich habe eine breite Rinne gesehen, ganz aufgetaut. Ich konnte nicht mehr an Land rüber.
Das muss ich sofort den anderen mitteilen.
Wir sind frei, Leute! Es geht weiter! Wir fahren wieder los!
8 Wochen später konnte die Vega in Japan anlegen. Und Adolf Erik Nordenskiöld notierte:
Somit war das große Ziel glücklich erreicht, nachdem seit mehr als 300 Jahren so viele Nationen vergeblich gestrebt, dass so viele erfahrene und tüchtige Seeleute für unerreichbar erklärt hatten. Die Nordostpassage war zum ersten Mal vollendet.
Die Nordostpassage, der nördliche Seeweg entlang der russischen Arktisküste. Jahrhundertelang war es der Traum vieler, dort entlang einen Seeweg von Europa nach Asien zu finden. Ein Traum, der mit dem Klimawandel zunehmend Wirklichkeit wird.
Also aus Sicht der Seefahrt kann man das vielleicht als Traum bezeichnen. Aus Sicht der Klimaforschung, vielleicht schon aus Sicht der Tiere, die dort leben, vielleicht eher als Albtraum. Dass tatsächlich inzwischen die Nordostpassage, also der nördliche Seeweg entlang der sibirischen Küste, so gut wie in jedem Sommer inzwischen eisfrei ist. Und das ist halt ein Riesenunterschied zu dem, wie es früher war, wo auch zur minimalen Eisausdehnung, die wir immer so im September haben, der ganze Arktische Ozean, das ganze Nordpolarmeer nach wie vor von Eis bedeckt war. Man weder auf der Westseite durch die Nordwestpassage noch auf der Ostseite durchkam.
Dirk Notz ist Leiter der Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Er befasst sich insbesondere mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das Meereis. Auch schon in früheren Jahren war nicht immer durchgehend Packeis im Nordpolarmeer, sondern es gab dort Aufs und Abs.
Genau, wir haben ja in der Arktis einen großen Jahresgang in der Eisausdehnung, dass wir im Winter, wenn die Sonne unterm Horizont ist und es ist 24 Stunden kalt und dunkel, dann wächst das Eis, die Eisbedeckung dehnt sich aus durch die Beringstraße hinweg. Und dann, wenn die Sonne am Himmel steht, 24 Stunden im Sommer, dann schmilzt das Eis an den Rändern und die Eisfläche wird kleiner. Und bei diesem Abschmelzen im Sommer gibt es auch immer wieder mal Rinnen im Eis, flächenoffenen Wassers. Das wird dann so ein bisschen an den Rändern so eine lose Ansammlung von Eisschollen.
Bis in die 90er Jahre hinein war das eigentlich der Normalfall, sagt Notz. In Küstennähe gab es immer Eis, wenn auch etwas loser.
Und inzwischen ist es einfach so, da ist überhaupt kein Eis mehr. Man kommt komplett in offenem Wasser entlang der sibirischen Küste von Europa nach Asien.
Meist messen die Meteorologen im Sommer dort Temperaturen um den Gefrierpunkt und immer häufiger auch darüber.
Und das hängt auch damit zusammen, dass sich die Landflächen so stark erhitzen und dann halt warme Luft vom Land übers Meer strömt und dann an den Küsten das Eis zum Abschmelzen bringt. Und was zum Beispiel dann aus Küstensicht auch dazu führt, dass wir viel mehr Küstenerosion haben als früher, dass also durch den Wellenschlag die Küsten abgetragen werden, irgendwelche Mammutknochen freigelegt werden, weil der Permafrostboden, der Zehntausende von Jahren gefroren war, einfach vom Meer aufgegessen wird. Und das hängt alles damit zusammen, dass das Eis sich so stark zurückgezogen hat die letzten Jahre oder eigentlich nicht zurückgezogen hat, sondern von uns Menschen abgeschmolzen worden ist.
Denn trotz der kleineren natürlichen Schwankungen in der Eisdicke zwischen Sommer und Winter sind sich Dirk Notz und seine Wissenschaftskollegen sicher, dass der große Rückgang des Eises menschengemacht ist.
Genau, also wir sehen in allen Monaten, wenn man jetzt einen Januar heute mit einem Januar von vor 30 Jahren vergleicht, dann ist in allen Monaten ein relativ gleichmäßiger Abnahme der Eisbedeckung zu sehen. Und es ist sicher, dass das wirklich von uns Menschen verursacht wird, weil wir vor einigen Jahren eine Studie gemacht haben, wo wir uns einfach mal angeschaut haben, wie stark hat sich der CO2-Ausstoß von uns Menschen verändert und wie stark hat sich parallel dazu die Eisbedeckung in der Arktis verändert. Und da haben wir einen ganz, ganz klaren linearen Zusammenhang in den Messdaten gefunden, dass für jede Tonne CO2, die ein Mensch irgendwo auf der Erde ausstößt, die Fläche des arktischen Meereises im Sommer ungefähr um 3 Quadratmeter abnimmt. Also das sind dann diese Eisschollen, die so einen Meter dick sind und davon schwinden pro Tonne CO2 3 Quadratmeter. Und einen ähnlichen Zusammenhang finden wir bei keinem anderen Antrieb im Klimasystem, also nicht bei der Sonneneinstrahlung, nicht bei irgendwelchen natürlichen Schwankungen. Wir sehen diesen Zusammenhang nur ganz konkret zwischen der Meereisabnahme und unseren menschlichen CO2-Emissionen.
Jeder Mensch in Deutschland stößt im Mittel zwischen 8 und 10 Tonnen CO2 im Jahr aus. Das heißt, umgerechnet ist jeder und jede fürs Abschmelzen von ca. 30 Quadratmetern Arktiseis verantwortlich. Jedes Jahr. Der Hamburger Meereisexperte ist sich fast sicher, das Eis in der Nordostpassage wird im Sommer irgendwann ganz weg sein.
Und für das Klima ist es relativ egal, ob noch die letzte Eisscholle da ist oder ob die weg ist. Das ist bei Ökosystemen aber komplett anders. Wenn ich jetzt ein Ökosystemteile habe, die darauf angewiesen sind, dass das Meereis das ganze Jahr über da ist und wenn dieses Meereis dann im Sommer verschwindet, dann ist das Ökosystem möglicherweise nicht in der Lage, damit zurechtzukommen. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Teile des Ökosystems einfach wegbrechen werden. Und darum sind die langfristigen Folgen von so einem kompletten Eisverlust im Sommer für die Ökosysteme der Arktis wahrscheinlich deutlich gravierender als jetzt sozusagen der Übergang von noch Eis zu gar kein Eis mehr für das Klimasystem der Erde.
Im Gespräch mit Dirk Notz für das Hamburger Hafenkonzert war Petra Volkwarzen. Schon auf den Schiffen von Barents, Bering und Nordenskiöld und anderen hat man Wissenschaft und Forschung betrieben, beziehungsweise man hat Daten gesammelt. Und Wetter und Eislage wurden natürlich auch in den Logbüchern vermerkt. Die Meereisexperten heutzutage, wie Dirk Notz von der Uni Hamburg, mit dem Petra Volkwarzen sprach, die reisen häufig selbst zu Forschungszwecken in die Nordpolarregion. Die Zusammenarbeit der internationalen Forschungsgemeinschaft war jahrzehntelang kein Problem. Man tauschte sich aus, man diskutierte Messergebnisse. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Moskau eingestellt.
Also konkret in dem Bereich, wo ich arbeite, macht es keinen großen Unterschied. Auch weil das Meereis einfach von der Physik her überall das gleiche Meereis ist. Das heißt, da können wir zum Beispiel auch in Grönland oder in Spitzbergen messen. Und für alles, was regional unterschiedlich ist, wirklich die Satellitendaten eine Riesenmenge an Informationen liefern. Das geht dann eher zum Beispiel um irgendwelche Detailmessungen von atmosphärischen Flüssen, um dann Arktis weiter Abdeckung zu haben. Dafür bräuchte man Bojen, die man zum Beispiel auch auf der russischen Seite der Arktis ins Eis einbringt. Und das ist einfach im Moment dann nicht mehr möglich.
Die Satelliten liefern seit Ende der 1970er Jahre Daten. Und zwar deutlich genauer als alle anderen Methoden.
Weil sie einfach die gesamte Arktis jeden Tag abbilden. Und wir zum Beispiel auch wissen, ob sich in der Nähe des Nordpols offenes Wasser befindet. Und das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu früher, wo wir grobe Informationen über die Lage der Eiskante hatten und dann auch ja immer nur sektorenweise, wo jetzt gerade ein Schiff unterwegs war.
Relativ zuverlässige Daten aus der Vorsatellitenzeit hat man seit den 50er Jahren. Das war, sagt Dirk Notz, einer der positiven Effekte des Kalten Krieges. Damals wurde die Arktis sehr genau von Flugzeugen und von U-Booten überwacht und untersucht.
Wir haben aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel die Eislage zu rekonstruieren aus Zeiten, wo halt noch überhaupt keine Menschen dort oben waren, weil zum Beispiel im Eis bestimmte Lebewesen sind und wenn die absterben und auf den Meeresboden absinken, dann kann man halt durch Sedimentbohrkerne am Meeresboden abschätzen, wo zum Beispiel vor tausenden von Jahren die Eiskante in der Arktis gelegen hat.
Bohrkerne direkt aus dem Eis, wie etwa in der Antarktis oder auf Grönland, bringen keine Erkenntnisse.
Eis ist dafür viel zu jung, also das Eis, was wir in Grönland oder in der Antarktis haben, ist ja hunderttausende von Jahren alt. Das heißt, da kann man eine Zeitreise direkt aus dem Bohrkern machen. Das Meereis in der Arktis, das wir heute haben, ist 1, 2, 3 Jahre alt. Wir haben kein uraltes Meereis mehr in der Arktis. Das heißt, wenn wir da in die Vergangenheit schauen wollen, dann sind wir auf indirekte Belege, wie zum Beispiel aus diesem Sedimentbohrkern vom Meeresboden angewiesen.
Was Dirk Notz und andere Meereiswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch beobachten, ist, dass sich der Salzgehalt des Wassers im Jahresverlauf ändert.
Genau, das ist schon ein gewisser Unterschied im Jahresgang im Salzgehalt, weil immer wenn Meerwasser gefriert, dann sind die Eisschollen, die sich daraus bilden, sind weniger salzig als das Meerwasser. Das heißt, es bildet sich dann im Sommer beim Schmelzen schon an der Oberfläche des Arktischen Ozeans eine Wasserschicht mit niedrigerem Salzgehalt und unten drunter liegt dann eine Wasserschicht mit etwas höherem Salzgehalt. Aber das passiert alles nicht in den Zonen, wo sich zum Beispiel der Motor der Atlantikströmung befindet, in der Nähe von Grönland. Da ist dann das Abschmelzen von Grönland oder zum Beispiel auch der Süßwassereintrag aus den Flüssen in Sibirien oder in Kanada, der dann durch den Arktischen Ozean dorthin fließt, deutlich wichtiger als das Meereis.
Anders als beim Abschmelzen des Eises auf Grönland oder in der Antarktis muss man bei Eisschmelze im Nordpolarmeer keinen großen Meeresspiegelanstieg fürchten.
Das ist genauso, wie wenn ich einen Eiswürfel in einem Glas habe. Wenn dieser Eiswürfel schmilzt, dann läuft das Glas nicht plötzlich über. Und genauso ändert sich der Meeresspiegel so gut wie gar nicht, wenn in der Arktis das schon im Wasser schwimmende Meereis abschmilzt.
Die Nordostpassage ist jetzt schon im Sommer weitgehend eisfrei, auf absehbare Zeit wohl auch im Winter. Eine Aussicht, die auch den Meereisexperten Dirk Notz ein wenig traurig macht.
Weil das einfach unglaublich schöne Landschaften sind, die da verloren gehen. Und ich immer wieder so darüber nachdenke, dass diese Landschaften ja irgendwas in uns Menschen anrühren. Also wenn ich mit Kindern im Kindergarten über diese Landschaften spreche, dann ist da vom Kindesalter an eine solche Faszination. Und es gibt ja nicht umsonst immer wieder Spielesets über Polarforschung. Und diese Faszination, die scheint irgendwie ja in uns Menschen angelegt zu sein. Ansonsten, warum ist ein 5-jähriges Kind fasziniert von der Arktis? Und wenn diese Arktis, diese Polargebiete in Zukunft einfach ein offener Ozean sind, dann gibt es diese Faszination nicht mehr. Und dann geht irgendwas, würde ich behaupten, auch in uns Menschen verloren, dass die Landschaften dann ein Stück weit langweiliger werden. Es ist genauso wie mit den Alpen, wenn dort in Zukunft im Sommer alle Gletscher weg sind und die Alpen im Sommer komplett braun sind. Auch dann werden sie viel von ihrer Faszination einbüßen, befürchte ich.
Die Faszination des Nordpolarmeeres, die kann Dirk Notz in den nächsten Tagen wieder einmal ganz nah erleben. Denn heute ist er von Hamburg aus mit einer Gruppe Studierender nach Spitzbergen gestartet. Die eisige Abkürzung, so wird die Nordostpassage genannt. Denn der Seeweg zwischen Nordpol und russischer Küste entlang durch das Polarmeer ist seit einigen Jahren auch als deutlich kürzerer Weg von Fernostasien nach Europa und umgekehrt für die Handelsschifffahrt interessant. Dietrich Lehmann.
1997 der finnische Tanker Uiku, 2009 zwei Frachter der Bremer Schwergutreederei Beluga, 2018 das Containerschiff Venta Maersk aus Dänemark. Die Liste der westlichen Schiffe, die sich in den vergangenen Jahren auf den Weg durch die Nordostpassage gemacht haben, ist überschaubar. Das liegt nicht nur daran, dass der nördliche Seeweg um Asien bislang nur wenige Wochen im Jahr offenes Wasser versprach, sondern auch daran, dass die russischen Behörden jede einzelne Passage genehmigen müssen.
Es ist auch ein Teil internationale Schifffahrt, aber viel geht durch die nationalen Gewässer Russlands. Das muss man eben wissen, wenn man da oben längs fährt, dass man sich dann auch eben entsprechend an die russischen Vorgaben und Anforderungen zu halten hat.
Sagt Jörg Kaufmann, Chef der Abteilung Schifffahrt beim Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH.
Und grundsätzlich ist es so, dass man sich dann eben anmelden muss, so wie man sich hier eben auch anmelden muss, wenn man durch die deutschen Hoheitsgewässer durchfährt. Es gibt bestimmte Vorgaben, was jetzt den Einsatz von Eisbrechern oder eben Begleitschiffen angeht.
Dabei hat der nördliche Seeweg für die vielbefahrene Strecke von Asien nach Europa das Potenzial, die weltweiten Handelsströme zu verändern. Normalerweise nehmen Schiffe den Weg durch den Suezkanal. Die Nordostpassage ist aber etwa 6000 Kilometer kürzer. Aktuell sind der Suezkanal und das Rote Meer für viele Reeder tabu, seitdem Houthi-Rebellen vom Jemen aus immer wieder Frachter angreifen. Der lange Umweg um die Südspitze Afrikas macht die Nordostpassage deshalb eigentlich noch attraktiver. Aber seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland, den ersten westlichen Sanktionen gegen das Land und zuletzt seit dem Überfall auf die Ukraine ist die Nordostpassage für westliche Reeder tabu. Dabei hatte Russlands Präsident Wladimir Putin noch vor einigen Jahren von einem neuen Zeitalter der Seefahrt im Norden geträumt.
Wir investieren beträchtliche Ressourcen in den Ausbau der nördlichen Seeroute, sodass sie zu einer globalen, wettbewerbsfähigen Verkehrsader wird. Es geht um eine grundlegende Umgestaltung des Verkehrs des eurasischen Kontinents. Das Territorium wird entwickelt, die Wirtschafts- und Investitionsfähigkeit wird wiederbelebt.
Und Sergei Shoigu, heute russischer Verteidigungsminister, kündigte 2011 an, dass die Zukunft Russlands vor allem im Norden liegt. Shoigu, der heute für den Krieg gegen die Ukraine verantwortlich ist, war damals noch russischer Katastrophenschutzminister.
Nach unseren Berechnungen ist es in 10 Jahren möglich, die Passage für 120 bis 150 Tage im Jahr mit Schiffen zu durchfahren. Deshalb müssen wir dorthin gehen, um die Sicherheit der Seefahrt zu gewährleisten, um Basen, Tankanlagen sowie Verbindungs- und Nothilfenetze aufzubauen. Wir müssen Stationen zur Beseitigung der Folgen von Öltankerunglücken errichten. Gott bewahre uns vor solchen Havarien.
Russland hat in der Tat viel investiert in den vergangenen Jahren entlang der Nordostpassage. Der Verkehr in der Region hat zugenommen, weiß Jörg Kaufmann vom BSH.
Es gibt da oben in Russland ja auch einige Häfen, insbesondere auch LNG-Häfen auf der Jamal-Halbinsel. Aber wenn ich über die gesamte Strecke gucke, ist das noch relativ unerschlossenes Gebiet. Und das ist eben auch eine der Gefährdungen, die damit einhergeht. Wenn es zu Vorfällen, wenn es zu Unfällen, Havarien kommt, habe ich eben nicht unbedingt die flächendeckende Unterstützung, wie ich sie an anderen Teilen der Welt habe.
Russland hat neue Eisbrecher in Auftrag gegeben, auch in Hamburg. Aufträge, von denen etwa die Pellasitas-Werft in Hamburg-Neuenfelde profitieren sollte. Zumindest im Westen wurden diese Schiffe nicht gebaut. Aber nach wie vor zeigen Reeder, wenn auch nicht aus dem Westen, Interesse an der Schifffahrt im hohen Norden Russlands. Es gibt die begründete Vermutung, dass nun vor allem China zum Zuge kommt beim Ausbau der nördlichen Route. Aber auch an der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt wurde in den vergangenen Jahren an neuen Schiffen geforscht, speziell für die nördlichen Seewege.
Das erreichten wir durch die Rumpfgestaltung, das heißt einmal durch die Form, die Geometrie des Schiffes, aber auch durch die Anordnung des Propellers, der ja sehr wirkungsvoll im Eis dann betrieben werden muss.
So Testingenieur Nils Reimer.
Da haben vor allem Reedereien Interesse, die ihre Betriebskosten verringern wollen. Für die Nordostpassage sind das auch immer mehr die ostasiatischen Reedereien.
Schiffe, die durch die Passage wollen, müssen besonders stabil sein, eine sogenannte Eisklasse haben. Aber auch für die Schiffsführung gibt es spezielle Anforderungen, so Jörg Kaufmann vom BSH.
Es gibt den Polarcode der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, der gilt für beide Polarregionen, sowohl die Antarktis als auch die Arktis. Und dort sind eben Anforderungen auch für Eisnavigation oder Eisnavigateure festgelegt. Die müssen dann eben entsprechend erfüllt werden.
Auch wenn es vor allem aufgrund der politischen Situation, zumindest für westliche Reedereien, derzeit keine Option ist, die Nordostpassage als Abkürzung zu nutzen, der Verkehr in der Region wird so oder so zunehmen. 2040, so sagen es einige Prognosen voraus, wird die Nordostpassage mindestens 9 Monate im Jahr befahrbar sein.
Die internationalen Seewege, sie sind nicht nur für die weltweite Handelsschifffahrt wichtig, sondern sie sind auch für politisch-militärische Ziele von immenser Bedeutung. Das gilt auch für die Nordostpassage und das aus mehreren Gründen, weiß der Historiker Jan Witt vom Marinebund. Aus Labö, Annette Matz.
Hier am Ostseestrand an der Kieler Förde, wo die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zum Anfassen präsent sind, hat der Historiker sein Büro. Davor liegt U-995. Und kann besichtigt werden. Und spätestens hier wird klar, dass auf See furchtbare Kriege geführt wurden. Dabei ging und geht es um Macht, um Einfluss und um Rohstoffe. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Nordostpassage, diese wichtige Route entlang der russischen Nordgrenze.
Für Russland hat die Nordostpassage natürlich nicht nur wirtschaftliche Bedeutung, sondern vor allem auch eine ganz entscheidende militärische Bedeutung. Denn durch die zunehmenden frei werdenden Seewege kann man natürlich auf diese Art und Weise Seestreitkräfte sehr schnell und vor allem unproblematisch vom Atlantik in den Pazifik verlegen.
Neue Seewege, sie wurden schon in der Vergangenheit nicht nur für den friedlichen Handel genutzt. Schnell war klar, dass es durch neue, zum Beispiel künstliche Wasserstraßen, militärische Vorteile gibt. Zum Beispiel zwischen Nord- und Ostsee.
Nach dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals hat damals die kaiserliche Marine sehr schnell erkannt, dass das ein wunderbarer Weg ist, um unbehindert vom möglichen Gegner Schiffe von der Nord- in die Ostsee und umgekehrt zu verlegen.
Und Hitler nutzte bereits die Nordostpassage für seinen Krieg.
Im Zweiten Weltkrieg ist der deutsche Hilfskreuzer Komet auf diesem Weg in den Pazifik vorgestoßen. Mithilfe der damals noch mit Hitler-Deutschland verbündeten Sowjetunion. Das zeigt eben tatsächlich auch das militärische Potenzial.
Heute ist ein anderes Ziel im Fokus der Politik, die Arktis. Und im Zuge der immer besser befahrbaren Nordostpassage werden sich die Konflikte um den Nordkontinent wohl verschärfen, erwartet Jan Witt.
Durch das zurückweichende Eis ist natürlich auch der Weg in die Arktis und damit auch zu den dort vermuteten Bodenschätzen wesentlich einfacher. Das dürfte, das ist jedenfalls meine Prognose nach dem, was man auch eben tatsächlich schon sich anbahnen sieht, sicherlich auch einer der politischen Hotspots der Zukunft werden. Denn dort vermutet man eben sehr große Vorkommen, nicht nur an Öl, sondern auch anderen Bodenschätzen, die man dort aus dem Meer zu bergen hofft. Das wird sicherlich ja noch zu einigen Konflikten zwischen den Arktisanliegern führen.
Militärische Auseinandersetzungen, Krieg auf See, der Streit um Macht, um Rohstoffe. In Labö ist die Erinnerung an die vielen Opfer vergangener Auseinandersetzungen präsent.
Wir haben 1996 dem Marine-Ehrenmal eine neue Widmung gegeben. Gedenkstätte für die auf See gebliebenen aller Nationen und Mahnmal für eine friedliche Seefahrt auf freien Meeren. Heute ist eben dieser zweite Teil der Widmung deutlich aktueller, als es 1996 war. Ich glaube, damals konnte sich keiner vorstellen, dass es irgendwann mal wieder zu Piratenüberfällen im großen Maßstab kommt. Ich möchte es wiederum sehr vorsichtig formulieren: Wir leben in wirklich interessanten Zeiten.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Grönland, Spitzbergen oder die Antarktis, Eislandschaften faszinieren die Menschen. Also eigentlich auch kein Wunder, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch Kreuzfahrtschiffe die Chance nutzen wollten, dort oben im Norden einmal durchzufahren. Aber es dauerte noch viele Jahre, bevor mit der Hanseatik der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten das erste westliche Schiff mit Urlaubern in die Nordostpassage durfte. An den Vorbereitungen beteiligt war Kapitän Thilo Natke und mein Kollege Dietrich Lehmann hat ihn gefragt, wie seine Reederei eigentlich auf diese Idee kam.
Wir waren mit unseren Expeditionsschiffen ja schon lange unterwegs in der Arktis, also in Spitzbergen, in Grönland und auch in der kanadischen Arktis durch die klassische Nordwestpassage. Und da war es eigentlich nur logisch, dass man auch das Missing Link noch einmal befährt, nämlich die Nordostpassage, die ja auch als der nördliche Seeweg bekannt ist. Und das würde bedeuten, dass wir mit unseren Schiffen dann ein neues Fahrtgebiet da oben in der Arktis letztlich erschließen. Und das war der Plan, der dahinter stand. Und dann haben wir uns an die Verwirklichung gemacht und angefangen, die Reise zu planen.
Wann ging die Planung los?
Ja, ich schätze mal so ungefähr 2004. Also ich war von Anfang an involviert in die Planung von der nautischen Seite her. Und die erste Reise fand dann letztlich 2014 statt. Es war also schon ein langer Weg dorthin.
Von der nautischen Seite, sagen Sie, waren Sie eingebunden. Gibt es oder gab es damals detaillierte Seekarten von dieser Region? Es war ja lange Zeit militärisches Sperrgebiet. Ist das einfach dann an Karten ranzukommen?
Seekarten gab es schon. Das war auch relativ einfach, die zu bekommen über einen lokalen Agenten. Den kann man also nicht in Hamburg kaufen, aber in Russland konnte man die schon besorgen. Also die Vermessung der Seegebiete, die wir befahren haben, war nicht das große Problem, denn das ist ja russisches Hoheitsgebiet und die Russen sind schon selbst daran interessiert, dass sie dort gute Vermessungen haben. Davon abgesehen, dass es bedingt durch das Packeis immer noch Gebiete gab, wo die Vermessungen eben, sagen wir mal, nicht ausreichend waren, wo man mit besonderer Vorsicht navigieren musste. Was eher ein Problem war, war die fehlende nautische Infrastruktur. Es gibt dort also keine klassischen Häfen entlang dieser langen Passage. Es gibt dort keine Lotsen, es gibt dort keine Seezeichen. Es ist also durchaus schon eine nautische Herausforderung, zumal ja auch die Wetter- und Eisbedingungen auch sich ständig ändern können.
Woran liegt das? Warum hat man das, haben die Russen das nicht von vornherein irgendwie mitgedacht, irgendwie, wenn sie letztendlich ja auch das als Potenzial gesehen haben?
Was man nicht unterschätzen darf, die ganzen Randmeere des Arktischen Ozeans dort im russischen Hoheitsgebiet sind sehr, sehr flach. Man kann dort gar keine Seehäfen im klassischen Sinne anlegen. Mit Wassertiefen von 4 oder 5 Metern in den großen Flussmündungen ist es ganz einfach nicht möglich. Und deswegen hat man auch der nautischen Infrastruktur, so wie wir sie kennen, eigentlich keine große Bedeutung beigemessen.
Aber militärische Infrastruktur gab es doch da schon in der Region, oder?
Selbstverständlich. Wie gesagt, russisches Hoheitsgebiet und auf den vorgelagerten Inseln in der Nordostpassage gab es überall militärische Stationen, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren ja quasi Hals über Kopf verlassen worden sind. Und diese Militärstationen konnten wir damals auch besuchen. Man hatte wirklich den Eindruck, die sind gestern Abend abgereist und haben alles stehen und liegen lassen.
Warum hat es eigentlich 10 Jahre dann letztendlich gedauert, bis das erste Schiff da durchgefahren ist?
Ja, das ist natürlich in erster Linie der russischen Bürokratie geschuldet. Man braucht sehr viele Genehmigungen und zwar nicht nur von einer Stelle, sondern nicht nur aus Moskau, sondern auch von den Provinzregierungen, die dort an der Nordostpassage liegen. Die Dokumente mussten ins Russische übersetzt werden. Es hat sehr lange gedauert. Es gab viele bürokratische Hürden zu überwinden. Und wenn die eine Genehmigung vorlag, dann war die andere noch nicht da. Und das hat eben lange, lange gedauert, bis Hapag-Lloyd ziemlich sicher sein konnte, dass wir die Reise dann auch fahren können. Wir planen ja immer 2, 3 Jahre im Voraus. Wir können nicht ad hoc irgendwo hinfahren, sodass Hapag-Lloyd eines Tages gesagt hat, wir wagen das einfach, wir schreiben die Reise aus und hoffen darauf, dass wir alle Genehmigungen bis zum Zeitpunkt X der Abfahrt auch zusammen haben. Und so war es dann auch.
Wenn man so eine Reise vorher plant, aber trotzdem nicht 100%ig sicher sein kann, dass sie wirklich dann stattfindet, wie hat das damals im Katalog gestanden? Wir versuchen mal die Nordostpassage oder?
Ja, es gab damals im Katalog einen interessanten Passus, das sogenannte Kleingedruckte. Und da stand drin, sollten wir entgegen allen Erwartungen und Hoffnungen die Genehmigung für den Transit der Nordostpassage nicht bekommen, so werden wir alternativ durch die Nordwestpassage fahren. Der Ausgangspunkt wäre derselbe gewesen, nämlich Nome in Alaska. Und wir wären dann durch die Nordwestpassage fahrend an derselben Stelle rausgekommen, nämlich in Europa. Also das war so der Plan B, den man noch in der Hinterhand hatte und den die Gäste auch im Reisevertrag unterschreiben mussten.
2014 startete das erste westliche Kreuzfahrtschiff in die Nordostpassage, die Hanseatic der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, die inzwischen Hapag-Lloyd Cruises heißt. Kapitän Thilo Nathke und viele andere hatten 10 Jahre lang diese Reise vorbereitet. Dietrich Lehmann hat mit ihm über die Route der Hanseatic gesprochen.
Es gibt natürlich die Einfahrt, die man nehmen muss. Das ist die Beringstraße. Das ist ja die Meeresenge zwischen Russland auf der einen und Alaska auf der anderen Seite. Und das ist die Einfahrt zur Nordostpassage. Und innerhalb der Passage kann man dann verschiedene Routen wählen, je nachdem, wie das Wetter und wie die Eislage ist. Interessanterweise sind die wenigen Häfen, die es dort gibt an der Nordküste Russlands und Sibiriens, Pewek beispielsweise, Tixi oder Dixon, Häfen, die große Schiffe nicht anlaufen können aufgrund der sehr geringen Wassertiefe und der geringen Tiefe überhaupt in diesen Randmeeren. Also man muss sich schon ein ganzes Stück von der Küste entfernt aufhalten und so haben unsere Anlandungen auch alle auf den vorgelagerten Inseln stattgefunden. Alles in allem eine Strecke von 5000 Seemeilen, wo ungefähr 3 Wochen benötigt werden, um sie wirklich, sagen wir mal, mit Ruhe und Gemütlichkeit zu passieren, damit man auch unterwegs entsprechend häufig anhalten kann.
Wer hat sich da für diese Reise eingebucht? Also ich meine, das ist nicht günstig, sondern man muss das mögen, man muss auch das nötige Kleingeld dazu haben. Sind das Menschen, die sagen so, ach, das fehlt mir noch quasi in meiner persönlichen Reiselebenslauf?
In der Tat hatten wir auf dieser Reise fast ausschließlich Gäste, die seit vielen Jahren darauf gewartet haben, dass diese Reise einmal angeboten wird. Also ich glaube, so viele Stammgäste wie auf dieser Reise habe ich vorher selten erlebt.
Sie haben bei dieser Reise 2014 auch einen neuen Rekord ausgestellt, nämlich so weit nördlich wie nie zuvor mit einem herkömmlichen Schiff, was kein Eisbrecher ist. War das geplant?
Ja, geplant ist auf einer Expeditionsreise relativ wenig und wir sagen immer, erwarte das Unerwartete. Was auf dieser Reise zu diesem kleinen Abstecher in den hohen Norden geführt hat, war die Tatsache, dass uns die Russen den Anlauf von Franz-Josef-Land untersagt haben. Dort wurden Militärmanöver durchgeführt.
Eine Inselgruppe nördlich von Novaya Zemlya, also wirklich schon mehr an Europa dran?
Richtig, es ist in der Nähe von Spitzbergen, wenn man so will. Und dort wollten wir nach dem ursprünglichen Plan 3 Expeditionstage verbringen. Das klappte dann nicht und plötzlich hatten wir, was ja selten vorkommt, Zeit, die wir irgendwie unterbringen mussten. Und aufgrund der Eisvorhersage und aufgrund der Eiskarten sah es so aus, dass man in einem offenen Keil in der Laptevsee, also ein Seegebiet, weit nach Norden fahren konnte. Und dann haben wir uns angeguckt an Bord, haben dann beratschlagt und beschlossen, wir versuchen das mal in diesem offenen Wasser möglichst weit nach Norden zu kommen, mal sehen, was die Eislage möglich macht. Und dann sind wir tatsächlich stur mit Nordkurs gedampft und sind dann auf einer Position von 85 Grad, 41 Minuten Nordbreite im polaren Packeis gelandet. Da war dann Schluss, da haben wir dann die Nase, also den Bug des Schiffes, ins Packeis gerammt und haben gesagt, von hier bis zum Nordpol sind es jetzt noch 250 Seemeilen. So dicht ist bis jetzt kein konventionell angetriebenes Schiff an den Pol gekommen.
Hätte man fast hinlaufen können, oder?
Ja, also expeditionsmäßig hätte man da in wenigen Tagen mit auf Skiern und auf Schlitten den Pol erreichen können.
Von der Natur her ist das ja auch eine Region, die als sehr zerbrechlich gilt, vor allen Dingen aufgrund des Klimawandels. Wie viel Natur kann man eigentlich, wenn man mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Nordostpassage fährt, tatsächlich erleben und sehen? Außer, ich sag mal, graues Wasser, Wasser in unterschiedlichen Schattierungen, ab und zu mal Eis.
Die Landschaft hat einen spröden Charme, wie ich gerne sage. Es ist ja Tundra, dort wächst ja relativ wenig. Die Inseln sind felsig. Es gibt dort einige wenige Siedlungen, einige Tschuktschendörfer. Es ist also schon eine herbe Landschaft.
Eisbären?
Oh ja, wir hatten Eisbären. Wir hatten auf der Brücke so eine kleine Strichliste an der Wand und bei jedem Eisbären machten wir dann einen Strich. Zum Schluss waren es knapp 100 Striche, die wir auf dieser Strichliste hatten. Die meisten Eisbären haben wir zum Glück auf dem Eis oder im Wasser beobachten können. Es gab aber auch Eisbären, die an Land gesichtet wurden, bevor wir dort anlanden wollten. Und das heißt natürlich, dass sich eine Anlandung verbietet. In dem Fall muss man eben an Bord bleiben und sich die Eisbären mit dem Fernglas angucken.
Was hat Sie am meisten beeindruckt bei dieser Reise?
Beeindruckt hat uns alle, glaube ich, dass wir Pioniere waren. Das war die allererste Reise. Wir hatten keine Erfahrung in diesem Fahrtgebiet. Wir kannten zwar von frühen Reisen Wrangel Island, wir kannten Franz-Josefs-Land, aber was dazwischen war, die vielen hundert Meilen, war völlig neu für uns. Und jeden Tag neu zu entscheiden, neu zu beschließen, wo man hinfährt, wo man anlandet, was man für einen Plan B oder für einen Plan C hat, das ist schon spannend. Und das ist ja etwas, was man heute als Kapitän nur noch sehr selten erleben kann.
Sind Sie rückblickend ein bisschen stolz drauf, dass Sie der Pionier sind der Kreuzfahrt in der Nordostpassage?
Ja, schon. Das ist natürlich so, sagen wir mal, ein besonderes Kapitel in meiner Biografie. Es ist ja heutzutage nicht mehr ganz einfach, neue Fahrtgebiete aufzumachen, denn die Welt ist klein geworden, man ist schon überall gewesen. Und wenn man dann etwas Neues entdecken darf und auch an der Planung mitbeteiligt werden konnte, dann ist es schon eine tolle Sache.
Das Eis verschwindet, der Schiffsverkehr nimmt zu und damit, wir haben es zum Teil schon gehört in diesem Hafenkonzert, die Gefahren für die Umwelt durch Luft- und Wasserverschmutzung. Durch den Rückgang des Packeises wird aber auch der Abbau von Rohstoffen dort sehr viel leichter. Seit vielen Jahren beobachtet Greenpeace sehr genau, was in Sachen Erdöl- und Gasabbau in der Region los ist.
Die Vorräte, die unter der Arktis liegen, sind schon beträchtlich. Und die Begehrlichkeiten, diese jetzt auch zu fördern, wo das Meereis zurückgeht, werden wachsen und wachsen schon.
Till Seidensticker ist Meeresschutzexperte bei Greenpeace. Bereits vor 11 Jahren war ein Schiff der Umweltschützer, die Arctic Sunrise, von russischen Behörden festgesetzt und rund 30 Aktivisten verhaftet worden. Sie hatten versucht, eine Ölplattform im Nordpolarmeer zu entern, um gegen die Zerstörung der Arktis zu protestieren. Die schwer bewaffnete russische Küstenwache stürmte daraufhin das Schiff. Der Fall landete vom Internationalen Seegerichtshof. Die Umweltschützer kamen frei.
Im Verfahren um eine Protestaktion von Greenpeace in der Arktis hat der Internationale Seegerichtshof heute ein Urteil gefällt. Die Richter forderten Russland auf, die festgenommenen Aktivisten der Umweltorganisation freizulassen und ihr beschlagnahmtes Schiff freizugeben gegen Kaution. Damit gaben sie einem Antrag der Niederlande statt, wo das Schiff registriert ist. Russland erkennt die Entscheidung nicht an.
Was Till Seidensticker aktuell auch Sorgen bereitet, ist der Tiefseebergbau.
Da geht es um den Abbau von Massivsulfiden und Kobaltkrusten. Das sind Hydrothermalquellen am Meeresboden und inaktive. Da geht es eben um seltene Erden, besondere Metalle.
Gerade erst im Januar hat sich das norwegische Parlament für den Abbau seltener Erden, insbesondere Manganknollen, ausgesprochen. Norwegens Energieminister Terje Aasland glaubt, das ließe sich auf eine nachhaltige Weise machen. Pedro Ribeiro, Leiter des Zentrums für Meerestiefenforschung in Bergen, warnt hingegen vor irreversiblen Umweltschäden. Man könne keine Mineralien aus dem Meeresboden gewinnen, ohne dass das Konsequenzen hat, sagt er. Der Meeresschutzexperte Till Seidensticker von Greenpeace sieht aber noch ein weiteres Problem. Dadurch, dass die Nordostpassage weitgehend schiffbar geworden ist, nimmt der Verkehr dort natürlich zu, sodass auch dort Schiffsabgase zur Luftverschmutzung beitragen.
Unter anderem Rußemissionen, die rieseln dann wieder zu Boden und damit färben sie das Eis in der Arktis etwas dunkler, wodurch der Prozess des Abschmelzens des Meereises weiter beschleunigt wird.
Durch den Rückgang des Eises wird der Arktische Ozean auch für die großen Fischfangflotten attraktiver. Noch spielt die kommerzielle Fischerei zwar eine eher untergeordnete Rolle, aber je mehr Schiffe dort unterwegs sind, desto mehr steigt das Risiko für Unfälle und Havarien, meint Till Seidensticker.
Genau, das ist ein weiteres ganz zentrales Problem. Bei Unfällen in dieser Region ist nicht besonders viel Hilfe da. Also dazu kommt natürlich auch, dass Russland jetzt nicht das umweltfreundlichste Land dieses Planeten ist.
Und deshalb auch gar nicht so viel Kapazitäten zur Ölbekämpfung vorhält.
Und was dazu kommt, ist, dass die Temperaturen, selbst wenn das Meereis jetzt zurückgeht, natürlich in dieser Region weiter auch sehr kalt sein werden. Und natürliche Prozesse, in denen Erdöl abgebaut wird durch Organismen, entsprechend viel langsamer vonstatten gehen.
Probleme macht der Klimawandel aber nicht nur auf dem Meer. Auch das Auftauen der Permafrostböden an der Nordküste Russlands birgt große Gefahren für die Umwelt, meint Seidensticker. Denn durch die wärmeren Temperaturen wird Methan, das bislang im Boden gebunden ist, freigesetzt.
Und Methan ist einfach nochmal erheblich klimaschädlicher als CO2, 40 Mal klimaschädlicher auf längere Sicht. Und dadurch, neben den Folgen, die sozusagen das dann für den Boden hat und eventuell Siedlungen und andere Sachen, die dort aufgebaut wird, ist eben diese Beschleunigung der Klimakrise, das zentrale Problem des Auftauens von Permafrostböden.
Greenpeace bleibt bei all den Problemen nur der Protest aus der Ferne. Wie auch andere Nichtregierungsorganisationen wurden die Umweltschützer im Mai vorigen Jahres als unerwünscht eingestuft. Greenpeace habe versucht, sich in die inneren Angelegenheiten des Staates einzumischen und betreibe antirussische Propaganda, begründete die russische Generalstaatsanwaltschaft ihre Entscheidung. Nach über 30 Jahren musste Greenpeace seine Arbeit in Russland einstellen.
Ein Beitrag von Susanne Röse. Und das war's für heute mit der Nordostpassage. In der kommenden Woche geht es um eine ganz besondere Hamburgerin, Annalisa Tietz, die erste deutsche Kapitänin. Frauen auf See, die waren jahrhundertelang noch undenkbar. Wie auch schon so manche Frau vor ihr in der Schifffahrtsgeschichte, hat sie sich auf ihren ersten Reisen als Mann verkleidet.
Mit Kurzhaarfrisur und in einem Overall und mit einer Mütze konnte sie auch gut als junger Mann durchgehen. Sie steht damit ja eigentlich in einer jahrhundertelangen Tradition. Es ist natürlich erstaunlich, dass das Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch noch so funktionieren konnte, sag ich mal, und auch noch notwendig war,
sagt die Schifffahrtshistorikerin Christine Keitsch. Gegen viele Widerstände schafft es Annalisa Tetz 1955 als erste Frau in Deutschland, ihr Kapitänspatent zu machen. Mehr über ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte in der kommenden Woche dann mit Petra Volkwarzen. Das war das Hamburger Hafenkonzert zur Nordostpassage. Ich bin Anja Grigoleit und tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.